Low sagt auch das Internet. Ich gucke jetzt mal ins Internet. Zu Twitter kommt Medienmagazin und da gibt es natürlich so einige Erfahrungen mit dem Netz. Am Kudamm soll es ganz schwer sein, dort überhaupt ins Netz zu kommen. Dafür auf Mallorca bombig und auch in Polen überall. Ja, das bestätigt so ein bisschen die Internetwüste Deutschland. Aber nochmal zurück zu DVB-T2. Das ist ja auch immer nicht nur eine Frage des technischen Standards, ob der dann irgendwann mal da ist, sondern ob da auch einige Programmveranstalter mitmachen. Und wie wir wissen, bei DVB-T gibt es ja Ballungsräume, da sind die kommerziellen Unternehmen überhaupt nicht dabei, weil es für sie gar nicht lukrativ ist. Und ich fragte den Vorstandsvorsitzenden des VPRT, des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien e.V., Tobias Schmidt, wie er das für die Privaten überhaupt einschätzt.
Für den privaten Rundfunk an sich kann ich das nicht, weil wir, glaube ich, kein abgeschlossenes Meinungsbild haben. Also aus Sicht der Mediengruppe RTL ist es so, wenn die relativ einfachen Grundvoraussetzungen gegeben sind, nämlich Zuverlässigkeit bei den Frequenzen, also die Sicherheit, dass wir diese Infrastruktur auch tatsächlich länger haben, und Zulässigkeit eines sinnvollen Geschäftsmodells, wenn das beides gegeben ist, dann bin ich ziemlich zuversichtlich, dass sie uns dort finden werden.
Was könnte denn möglicherweise die Störung sein bei den Frequenzen, dass Telekom-Anbieter wieder sagen, wir brauchen die Frequenzen, die gerade vergeben wurden, wie bei DVB-T?
Genau, also das Herr Dobrindt und das Bundeswirtschaftsministerium sind ja sehr erpicht auf diese sogenannte digitale Dividende 2, was ihm unbenommen sei, aber das zu verteilen, noch bevor wir den tatsächlichen Bedarf für die Terrestrik festgestellt haben, halte ich für eine wenig zielführende Vorstellung. Sie müssen sich das ja so vorstellen, der Verbreitungsweg DVB-T kostet so oder so Geld. Ein neuer Start von DVB-T 2 kostet erst recht Geld, weil wir diesen Standard erstmal in den Markt bringen müssen, auch für uns als Sender. Dieses Investment tätigen wir natürlich nur, wenn wir darauf vertrauen können, dass der Standard dann auch eine ganze Weile erhalten bleibt. Sonst wäre es weder für den Zuschauer noch für uns ein Gewinn.
Und dann natürlich, also ich sage natürlich, weil es ja im Kabel so ist, mit einer Zusatzgebühr für den Nutzer.
Na, die Media Broadcast, die die Plattform anbieten wird, wird für diese Plattform Geld nehmen. Davon gehe ich aus, so wie der Nutzer auch bei Kabelnetzbetreibern oder inzwischen beim Satellitenbetreiber bezahlt. Nach dem, was ich höre, wird der Betrag, den die Media Broadcast dafür aufruft, aber auf jeden Fall niedriger sein als der Rundfunkbeitrag.
Okay, aber da ist ja dann auch schon die Ausstrahlung in HD mit drin.
Im Rundfunkbeitrag? Na, das hoffe ich doch.
Ja, danke. Ja, also das ist garantiert drin, Daniel. Aber mit dem Übertragungsweg ist ja das eine und auch die passenden Inhalte und Formate sind das andere. Aber natürlich gibt es auch mehr Probleme als nur DVB-T2. Ich sage nur 4K, dann, das wird glaube ich Ultra-HD genannt, komischerweise. Wahrscheinlich ist dann 8K Ultra-Ultra-HD oder Super-Super-HD, keine Ahnung. Es sendet aber noch niemand 4K und HD. Warum?
Ja, da muss man sagen, dass die Sender zum großen Teil immer noch damit beschäftigt sind, auf das klassische HD umzurüsten. Da liegt ja auch der Einkauf neuerer Technik, Kameras, Studiotechnik etc. dahinter. Man muss sich nur das Heute-Journal oder die Heute-Sendung im ZDF anschauen. Das ist immer noch SD, also nichts mit hochauflösend bei Klaus Kleber. Das soll im zweiten Halbjahr kommen.
Klingt, sieht aber HD immer noch ein bisschen Tick besser aus als im Standard-TV, weil die das irgendwie so interpolieren, irgendwie so hochrechnen.
Ja, und weil das Material auch nicht runtergerechnet werden muss. Also so wie Fernsehsender produzieren, ist natürlich erstmal besser als klassisches Fernsehen, wie es beim Konsumenten ankam. Das ist so ein Mittelding zwischen klassischem Fernsehen und HD. Deswegen sieht das auf HD-Kanälen schon ein bisschen besser aus, ist aber nicht ganz HD. Und auch das, was in HD produziert wird, wird nicht als Full HD gesendet. Also da wird der Standard HD noch nicht mal voll ausgereizt. Die Öffentlich-Rechtlichen senden zum Beispiel eine etwas kleinere Auflösung, dafür maximal die 50 Bilder pro Sekunde. Bei den Privaten ist andersrum. Die komplette Auflösung aber nur 25 Bilder pro Sekunde. Die Sender sagen, dass die Gerätehersteller eine viel zu schlechte Technik eingebaut haben, die das also gar nicht vom Kabelnetz zum Beispiel wandeln könnten. Und das Interessante ist, wenn dann DVB-T2 in den nächsten Jahren kommt, dort ist im Gespräch, dass dieser Standard erstmals Full HD bringen kann, denn dann braucht man dafür sowieso völlig neue Receiver und die könnten dann tatsächlich auch Full HD zu den Fernsehern bringen über die Schnittstelle HDMI und damit wäre kurioserweise diese eher alte Technik über die Antenne zu funken, technisch weiter vorne als alles, was bisher so digital unterwegs ist mit Kabel, Satellit oder IPTV.
Also lohnt sich dann tatsächlich vielleicht der Umstieg auf DVB-T2 mit HEVC, das müssen wir also nochmal dazu sagen, keinen anderen Standard erstmal nehmen und die Lage noch ein bisschen beobachten. Aber trotzdem, auf der internationalen Funkausstellung der IFA gab es schon seit 2 Jahren Ultra-HD-Fernseher in 4K. Und das steht dann jetzt nur so als Möbel rum und kann nichts sehen, nichts. Also selbst, na gut, man kann seine eigenen Handyvideos, die gibt es ja schon manchmal für 4K, dort betrachten, aber warum macht das kein Fernsehsender?
Ja, also da muss man sagen, da ist die Technik deutlich schneller als die Sender. Die Gerätehersteller agieren da ja schon seit Jahren aus einer gewissen Not heraus. Die müssen ihr Geschäft am Laufen halten. 3D war ja auch so ein Flop, muss man ja jetzt rückblickend sagen, mit dem neue Geräte in den Markt gedrückt wurden.
Aber das war voraussehbar, weil ja, 3D in mehreren Wellen schon in den 15 Jahren in Kinos nur als Jahrmarktattraktion funktioniert hat und ja.
Das stimmt. Also die Sender, muss man sagen, sind gerade ein Stück weit überfordert mit 4K, weil sie noch an HD, an klassischem HD hängen, also nur hochauflösen, noch nicht super hochauflösen können. Hören wir dazu zum Beispiel mal den Intendanten des ZDF, Thomas Bellut.
Ich gehört, das ist mir zu ultra. Ich bin froh, dass wir die HDTV-Umstellung ja nach und nach jetzt komplett haben, auch bei den Verbrauchern. Jetzt erneut einen weiteren Standard auszurufen und zu propagieren, würde das die Möglichkeiten auch des Publikums irgendwann überfordern. Also da warte ich jetzt gelassen ab. Denken Sie an 3D, hochgelobt, alle dachten, das kommt. Und was hat der Markt gesagt? Nee, die Zuschauerinnen und Zuschauer wollen nicht die Brille tragen, über der Brille am besten noch, um 3D zu gucken. Also das sollte man ganz genau prüfen.
Zu ultra, interessant. Aber trotzdem, also ich kann mir vorstellen, dass die Japaner schon dran arbeiten.
Ja, die Japaner sind schon an 8K dran. Das Finale der Fußball-WM in Brasilien wurde für Japaner in 8K produziert. Also super, super hochauflösendes Fernsehen. Aber ich habe jetzt beispielsweise mit einem ZDF-Techniker gesprochen, der an der Entwicklung arbeitet. Natürlich arbeiten sie an Ultra-HD. Der sagte mir aber zum Beispiel, Ultra-HD ist noch gar nicht fertig als Standard, sondern da ist bislang nur die bessere Auflösung drin. Es kommt aber noch in einer zweiten Version von Ultra-HD, nennen wir das jetzt mal Arbeitstitel Ultra-HD 2.0, noch ein deutlich besserer Kontrast und der sei für alle Zuschauer zum Beispiel brauchbar, wenn man Fußballspiele guckt, also wo dann der Platz halb in der prallen Sonne liegt und zur Hälfte wiederum im Schatten, das sei deutlich besser erkennbar, das Bild an sich würde also viel hochwertiger werden und auch eine höhere Bildfrequenz käme dazu, die auch bei Sport zum Beispiel, Stichwort Formel 1, schnelle Bewegung brauchbar ist, also das Bild wird nochmal deutlich besser werden, das können aber die Fernseher, die mit dem Label Ultra HD verkauft werden mit 4K, jetzt im Handel sind, noch gar nicht leisten, sondern das ist eine Sache, die 2016, 2017 vielleicht kommt. Andere arbeiten aber tatsächlich jetzt an einem ersten Sender in Ultra HD, Sky. Die müssen ja irgendwas verkaufen für ihre relativ hochpreisigen Abogebühren. Und es ist ja schon so, dass zum Beispiel US-Serien und Hollywood-Blockbuster, die werden natürlich schon in 4K produziert. Und da ist die große Herausforderung immer noch Fußball, das Signal letztlich vom Stadion zum Sender zu bringen. Das ist nämlich nicht 4-mal so groß von HD zu 4K, sondern 10-mal so groß, weil noch eine ganze Menge anderer Daten mitgeschickt wird. Und das setzt Sky ziemlich, ich sag mal, unter technischen Druck, das auch hinzubekommen.
Nun ist das kein Sender, aber Netflix zum Beispiel bietet das ja auch an, wurde hier auch im Medienmagazin verkündet vom Netflix-Europa-Chef. Ja, aber da braucht man dann doch schon wieder schnelles Internet.
Das genau, schon wieder, da ist sozusagen schon wieder, das Nadelöhr der Internetanschluss. Das treibt auch zum Beispiel dann die Telekom-Konzerne um. Man muss sich ja vorstellen, dass für klassischen Breitbandanschluss ist VDSL derzeit so in Deutschland der weit verbreitete Standard. 25 Mbit die Sekunde, 50 Maximum. Das ist das eine Problem, dass diese Datenmenge einfach deutlich größer ist, wenn man das live streamen und nicht nur runterladen und dann irgendwann gucken will. Und das andere ist, Stichwort IPTV, Telekom, Vodafone, auch da müssen die Receiver nachgerüstet werden, damit sie überhaupt mit dem höheren Bildmaterial mit 4K umgehen können. Und zu der Herausforderung habe ich gefragt Malte Reinhardt von der Telekom.
Ultra HD setzt jetzt nicht nur einen neuen Qualitätsstandard, was das Bild und den Ton angeht, sondern natürlich auch hohe technische Anforderungen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein HD-Stream sich irgendwo zwischen einer Bandbreite von 5 bis 11 Mbit in der Sekunde bewegt, haben wir bei Ultra HD im Grunde, deswegen auch der Name 4K, im Grunde das Vierfache davon. Das heißt, die Bandbreite, die benötigt wird, steigt extrem an.
Kleine musikalische Zäsur, gleich geht's weiter zum Thema Smart TV und Datenschutz. Jim Panse twittert gerade, viel interessanter als die Auflösung wäre, die Beschränkung bei HD durch die Anbieter abzuschaffen, Vorspulen und so weiter. Ja, das da sind wahrscheinlich aber auch dann Rechteinhaber mit betroffen und die werden wohl was dagegen haben. Daniel, interessant ist ja, dass nicht nur Fernseher empfangen, sondern auch senden. Das ist manchen einem gar nicht vielleicht so bewusst, weil ich glaube, jeder zweite Internetfernseher ist überhaupt nur ans Internet angeschlossen und damit wird es dann für den einen oder anderen möglicherweise problematisch, weil er nicht weiß, was dann irgendwie weggesendet wird. Wie sieht das aus mit dem Thema Datenschutz und Smart TV?
Ja, da muss man zwei Dinge trennen. Das ist so ein bisschen wie beim PC und Smart TV sind nichts anderes als Computer. Da steckt ein Prozessor drin, Speicher etc. und eben ein Betriebssystem. Also das Gerät an sich hat ein Betriebssystem und dann gibt es da nochmal die Anwendung. Das sind zwei Dinge, die man, glaube ich, sehr grundsätzlich beim Thema Datenschutz und Smart TV erstmal trennen muss. Das Betriebssystem ist oft wie bei vielen Handys, kommt von Google, bei immer mehr Geräten, ist also eine abgewandelte Form von Android. Da läuft dann auch Google Chrome, richtiger Browser drauf. Und da muss man grundsätzlich sagen, wer so ein Gerät in Betrieb nimmt, der wird ganz am Anfang gefragt, ob er eigentlich Datenverkehr zulassen möchte oder nicht. Und da hat man das Problem, dass man entweder Ja sagt oder Nein letztlich und nicht differenzieren kann. Und das hat sich mal Sebastian Bonnial auch angeschaut. Das ist ein Kollege, der Datenjournalismus betreibt, den Datenfluss gescannt hat und für Zeit Online zum Beispiel arbeitet.
Bei einem herkömmlichen PC, selbst bei Smartphones oder Tablets, gibt es die Möglichkeit, die Geräte zurückzusetzen, die Cookies zu löschen, Einschränkungen zu geben, was die Datenspuren betrifft. Bei Smart-TVs ist das überwiegend nicht der Fall. Und zusätzlich schwer gemacht wird es durch die Aktivierung der Geräte, bei denen man normalerweise dann die Zustimmung gibt in den Terms of Service, dass alles mit den eigenen Daten gemacht werden kann.
Also das ist so wie bei Gmail oder Facebook, wenn man sich registriert bei diesen Angeboten, dass da letztlich so Terms of Services, AGBs, einem vorgelegt werden digital. Wenn man die ausdrucken würde, wären das 30, 40 DIN A4 Seiten, wenn wir ehrlich sind. Also wir lesen sonst nicht durch, glaub du auch nicht, nicht wahr?
Doch.
Sagen wir jetzt mal so, genau.
Gerade jetzt mit den Facebook-AGBs
sollte man es vielleicht auch mal tun. Ja, das Gemeine ist natürlich bei all diesen neuen technischen Geräten, wenn man diese Kiste dann mal ausgepackt hat, dann ist man ja erstmal heiß auf diese Funktion. Man möchte das ja letztlich alles haben und dann nimmt man auch alles mit.
Also beim PC ist mir klar, da gibt es dann Risiken, ich kriege Werbung oder wenn im ungünstigsten Fall werden die Daten dann so verkauft, dass ich möglicherweise, irgendwie zugespammt werde, aber beim Fernseher? Wo ist da praktisch die Gefahr, das Risiko?
Naja, also das Fernsehnutzungsverhalten ist, glaube ich, schon für Marktforschung etc., für alle, die etwas über einen wissen möchten, Profile bilden möchten, ein relativ interessanter Inhalt, weil man da schon sehr genau weiß, wofür interessiert sich eigentlich jemand, auch vor allen Dingen natürlich langfristig. Da muss man sagen, erstmal ist vieles anonymisiert, was aus diesen Fernsehern zurückgesendet wird zu den Anbietern, die das nur für Statistiken nutzen. Da ist erstmal kein großes Risiko gegeben. Aber viele dieser Dienste und diese Fernseher werden ja auch immer smarter, muss man sagen, erfordern dann doch auch ein Login. Wenn man soziale Netzwerke bequem nutzen möchte in den Fernsehern, wenn man Streamingdienste nutzen möchte, also Stichwort Netflix und Co. Und dort ist zumindest technisch natürlich denkbar, dass es eine Vermischung, also eine Verknüpfung dieser Daten gibt. Und das, was Mondial eben auch sehr stark kritisiert, ist, dass man als Nutzer nicht nur Teile aktivieren und deaktivieren kann, sondern man hat in aller Regel bei diesen Smart-TVs die Möglichkeit, alles einzuschalten oder alles auszuschalten und nichts dazwischen.
Wie sieht es bei den Apps aus? Es gibt ja auch tatsächlich Apps auf so einem Smart-TV.
Hier muss man sagen, macht natürlich jeder App-Hersteller erstmal sein eigenes Ding und auch da kann man Unterscheidung treffen. Es gibt Apps, Facebook etc. Oder auch Skype zum Beispiel ist ja auch möglich, wenn eine Kamera installiert ist in den Geräten. Das sind Apps, die kommen aus den USA, und die richten sich dann ganz klassisch nach dem Datenschutz in den USA und der ist sehr viel laxer. Und dann gibt es Apps, die zum Beispiel auch von den Fernsehprogrammveranstaltern kommen, die auch aus Deutschland kommen und da ist der Datenschutz dann natürlich schon etwas schärferer, also ein besserer, kann man sagen. Und die Apps von den deutschen Sendern, das haben sich zum Beispiel auch die Landesmedienanstalten und Datenschutzbehörden angeschaut, die haben eigentlich so ein Label, das ist alles gut, was da läuft. Da ist alles transparent und man kann Dinge ein- und ausschalten, private wie öffentlich-rechtliche Apps. Da sind Datenschützer schon sehr zufrieden. Und dann muss man nochmal trennen, das, was über das Stichwort HBBTV kommt, also diese Leiste, die sich über das Fernsehprogramm legt.
Mit dem roten Knopf.
Genau, Red Button ist das große Marketing-Schlagwort. Das ist technisch gesehen keine richtige App, weil da nichts auf dem Fernseher installiert wird, sondern das ist so ein Begleitfunk zum Sender, der dann das Internet aufruft.
Das wird ja hier im Nachbargebäude auf dem Gelände der Medienstadt produziert. Ich habe dich da gesehen.
Ja, ich habe da tatsächlich vorbeigeschaut, liegt ja tatsächlich auch nahe und mit den Kollegen
darüber. Beim ARD Playout Center.
Ganz genau und mit den Kollegen gesprochen, die fühlen sich natürlich in dieser ganzen Datenschutzdiskussion immer so ein bisschen zu Unrecht in einen Topf geworfen mit Google und Co. Aber man muss auch sagen, HBBTV ist keine Einbahnstraße, auch die Kollegen erfassen natürlich Daten. Hören wir dazu mal Uwe Welz, das ist der Leiter des ARD Playout Centers.
Wir betreiben mit den Diensten und der Messung der Dienste eine Messung des Nutzungsverhaltens und keine Messung des Zuschauerverhaltens. Das heißt, hier wird wie im Online-Bereich eben gemessen, wie oft ein Dienst aufgerufen wird. Die Programmmacher bekommen die Daten nicht.
Also es ist erstmal ein Versprechen, ne? Das ganze Geschäft basiert auf Vertrauen. Ich persönlich habe mir die Kollegen angeschaut und was sie da tun und vertraue denen. Da muss sich jeder sein eigenes Bild machen. Aber man kann in der HBBTV-Leiste bei allen Anbietern in Deutschland tatsächlich auch die Erfassung der Daten deaktivieren, entsprechendes Häkchen setzen und dann kann man sich schon relativ sicher sein, dass da nichts mehr passiert. Und es ist wie beim Computer, wenn man am Ende keinen Datenabfluss haben will, muss man ihn vom Internet trennen.
Oder völlig aufs Fernsehen verzichten und in das reale Leben, so wie wir gleich, die wir aus dem Studio hüpfen.
Genau.
Vielen Dank, Daniel Buß.
Radio 1.